SWR 2 Tandem.
Mit Martin Gramlich grüße Sie. Fallujah, Mosul und Kirkuk, Ramadi, Basra und natürlich Bagdad. Das alles sind Namen, die uns vertraut sind. In den letzten 10, 15 Jahren haben wir sie immer und immer wieder gehört, die Namen irakischer Städte. Wir haben sie gehört, als die Amerikaner in den Irak einmarschiert sind, 2003, Saddam Hussein gestürzt haben. Wir haben sie gehört im Zusammenhang mit dem Bürgerkrieg in den Jahren danach, im Zusammenhang mit dem Kampf gegen den IS, im Zusammenhang mit Anschlägen, mit Straßenkämpfen und Bombardierungen. Die Namen aus dem Irak, die kennen wir also, die schlechten Nachrichten von dort, die hören wir seit langem regelmäßig. Aber was ist das für ein Land? Wie lebt es sich dort? Wie sieht der Alltag aus? Was treibt die Menschen im Irak an? Darüber möchte ich heute sprechen in SWR 2 Tandem mit der Journalistin Birgit Svensson. Sie lebt seit 15 Jahren hauptsächlich im Irak. Sie kennt das Land, die Menschen und den Alltag. Sie hat auch ein Buch über den Irak geschrieben. Zurzeit ist Birgit Svensson in Deutschland. Sie ist in Freiburg zugeschaltet. Frau Svensson, Merhaba habe ich gelesen. Heißt Hallo, stimmt das?
Ja, hey, sagt man auch. Oder? Hey, okay. Schlonek sagt man zum Beispiel im Irak. Schlonek bedeutet, was ist deine Farbe? Und da Irak eine sehr tribale Gesellschaft ist, also Stämme da noch sehr dominant sind, fragt man nach der Farbe des Stammes. Also Schlonek,
Schlonek, Herr Gramlich. Okay. Hier heißt es ja, glaube ich, wem gehörst du?
Ja, genau.
Frau Svensson, wenn Sie jetzt aus dem Irak kommen für einen Aufenthalt, Urlaub, Heimatbesuch in Deutschland, auf was freuen Sie sich hier am meisten? Was fehlt Ihnen im Irak?
Leberwurst und Vollkornbrot.
Umgekehrt, was vermissen Sie, wenn Sie in Deutschland sind vom Irak?
Ja, ich vermisse die Wärme, die Sonne dann. Schon in den Wintermonaten, das ist schon sehr angenehm. Ich bin so ein Sonnenanbeter und da haben wir ja wirklich Sonne satt. Aber ich vermisse auch meine Freunde, die ich mittlerweile habe. Ich lebe ja schon seit 15 Jahren im Irak und da hat man sich doch ein Umfeld aufgebaut, Bekanntenkreis, Freundenkreis aufgebaut. Klar, die vermisse ich schon.
Wir kennen Saddam Hussein, wir kennen Zaha Hadid, die Architektin, wir kennen Euphrat und Tigris, das Zweistromland und wir kennen Bagdad. Die irakische Hauptstadt, die Zentrale des märchenhaften Orients. Und vor allem kennen wir den Irak aus inzwischen 3 Golfkriegen. Ja, aber dann ist ja eigentlich schnell fertig. Also zumindest, wenn ich mal von mir ausgehe. Der Irak, darüber spreche ich in SWR 2 Tandem mit der Journalistin Birgit Svensson. Seit 15 Jahren berichtet sie für deutsche oder deutschsprachige Zeitungen, Zeit, die Welt, aber auch fürs Radio, den Deutschlandfunk über den Irak. Seit 15 Jahren lebt sie dort. Frau Svensson, was ist das für ein Land?
Ja, das ist ein Land, das eigentlich sehr facettenreich ist. Im Norden gibt es Gebirge, Berge in den kurdischen Gebieten, in den kurdischen Autonomiegebieten, auch Schnee im Winter sogar in Sulaymaniyah. Und im Süden ist Wüste. Also Basra ist totale Wüste, Wüstenklima, nachts zum Beispiel kalt, tagsüber wahnsinnig heiß. Also der Irak hat eigentlich geografisch gesehen eigentlich sehr viel zu bieten.
Wenn man jetzt mal an Deutschland denkt, da sind ja so Assoziationen, zum Beispiel Wald, Mülltrennung, 1000 ganz legale Steuertricks, pünktlich, effizient, gemütlich. Mit welchen Worten oder Assoziationen würden Sie denn den Irak beschreiben?
Ja, ich würde den Irak schon als turbulent bezeichnen. Also in den letzten Jahren war es eigentlich Wahnsinn. Ich habe deshalb das Buch auch Mörderische Freiheit genannt, weil die Amerikaner ja dem Irak Freiheit bringen wollten. Die Operation 2003 hieß auch Iraqi Freedom, also Freiheit für Irak. Aber trotzdem, diese Freiheit war sehr, sehr blutig. Also wir sind von einem Konflikt zum anderen, von einer Krise zur anderen, von einem Krieg zum anderen. Also die letzten 15 Jahre waren für die Iraker und auch für mich eigentlich Wahnsinn.
Ein wichtiges und typisches Wort im Zusammenhang mit dem Irak, entnehme ich Ihrem Buch, heißt Überleben oder Überlebenstraining.
Genau. Also wenn Sie Überlebenstraining haben wollen, Herr Gramlich, müssen Sie nach Bagdad kommen, da lernen Sie das. Ich habe das auch gelernt. Überlebenstraining bedeutet, dass man einfach den Moment genießt und dass man genießt, wenn man noch lebt. Also das pure Überleben steht da im Mittelpunkt. Und das Interessante ist, dass wenn ich Bekannte oder Freunde eine Zeit lang nicht gesehen habe, dann fällt man sich um den Arm und sagt nicht Hallo oder wie geht's dir oder so. Und man sagt, Gott sei Dank lebst du noch.
Ein anderes Wort, das ich auch Ihrem Buch entnommen habe, das für Sie, für Bagdad und auch für den Irak stellt, ist, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ist Masguf.
Masguf, ja. Masguf. Das ist das, was ich so gerne esse. Das ist ein Karpfen, der gezüchtet wird in solchen großen Becken. Und das ist so typisch für Bagdad. Wenn man am Tigrisufer lang spaziert, da gibt es ein Masguf-Restaurant nach dem anderen. Und da kann man sich dann aus diesen Pools mit den Karpfen einen aussuchen. Und der wird dann mit so einem Köcher gefangen und dann auf die Waage gelegt. Und dann sagt der Kellner oder so, ja, 2 Kilo oder 3 Kilo. Und man sagt, okay. Und dann wird er, und das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dann wird er vor unseren Augen oder vor den Augen der Kunden sozusagen getötet. Mhm. Zuerst betäubt, dann getötet. Und dann wird er so aufgeklappt, mit Olivenöl eingeschmiert und dann ins offene Feuer, also Holzkohlenfeuer, gehangen. Eine Stunde lang, bis er dann gart. Und also ich mag den Fisch sehr gerne.
Und diese Stunde verbringt man, Wartezeit verbringt man dann mit seinen Freunden oder mit den Leuten, mit denen man essen geht?
Ja, und man quatscht oder in den Restaurants zum Beispiel. Ich liebe sehr das Restaurant Al-Baghdadi am Tigrisufer. Die haben dann auch Musik, mit der man sich die Zeit vertreibt. Oder man bekommt dann auch vorweg Hummus oder ein bisschen Salat oder so, was man essen kann, bis der Fisch gar ist.
Also ein weites Spektrum, was Sie uns jetzt schon in den letzten 2 Minuten aufgemacht haben, zwischen mörderischer Freiheit und einem gemütlichen Abendessen beim Fisch. Hier beschäftigen uns in Deutschland gerade Themen wie hohe Wohnungsmieten, die Renten, Lehrermangel, Flüchtlingsthema Migration. Was beschäftigt die Iraker?
Na, Flüchtlinge auch. Wir haben ja fast 3 Millionen Binnenflüchtlinge im Irak, die jetzt teilweise wieder zurückgehen in die vom IS, also von der Terrormiliz Islamischer Staat befreiten Gebiete, aber immer noch zögern, zurückzugehen. Das heißt, wir haben noch ganz, ganz viele Flüchtlingslager im ganzen Irak, die verteilt sind, also Süden, Norden, überall. Und wie gesagt, man möchte jetzt Anreiz schaffen, besonders Mosul, dass die Leute wieder zurückgehen. Aber sie sind skeptisch, sie haben Vorbehalte, weil einfach die Infrastruktur noch ganz, ganz schlecht ist. Der Norden ist ja völlig zerstört worden durch das 4 Jahre lang währende IS. Kalifat oder den IS. Und man geht ganz zögerlich zurück. Also Flüchtlinge ist auch im Irak ein Thema.
Was sonst?
Ja, sonst einfach die jungen Leute, die jetzt sehen, dass sie kaum Chancen in dem Land haben. Ein Großteil der jungen Leute hatten sich den Schiitenmilizen angeschlossen, der sogenannten Volksbefreiungsfront. Die haben gegen den IS gekämpft, sind jetzt nach den Kämpfen zurückgekommen. Also offiziell ist ja im Dezember letzten Jahres der Krieg gegen den IS vorbei, obwohl ich da sehr skeptisch bin, dass das nicht wieder aufflammt. Aber offiziell ist es vorbei. Die jungen Milizionäre sind zurückgekehrt, vor allem nach Basra in den Süden. Basra hat sehr viele Milizionäre in den Krieg gegen den IS geschickt. Und die sehen jetzt, dass die Stadt völlig runtergekommen ist. Die Infrastruktur liegt am Boden und die herrschende politische Elite hat sich die Taschen vollgestopft mit den Geldern, die eigentlich dem ganzen Volk gehören. Das heißt, sie begehren jetzt enorm gegen die politische Elite auf. Wir haben jetzt sozusagen einen Aufstand der Jugend gegen die politische Elite im Irak.
Die Proteste in Basra, da denke ich, kommen wir später auch nochmal ausführlicher drauf zu sprechen. Nochmal einen Schritt in die Stadt, in der Sie leben, in Bagdad. Im Buch schreiben Sie, ich finde Bagdad nicht schön, ich liebe Bagdad.
Ja, ich liebe Bagdad.
Was macht die Stadt so liebenswert?
Ja, ich weiß nicht, sie hat so viele Wunden irgendwie. Und also manchmal sitze ich am Tigrisufer und könnte fast heulen, wenn ich mir überlege, was diese Stadt alles erlebt hat. Sehe den Tigris, der nun wirklich Millionen Jahre alt ist. Auch die Kultur Iraks, die Millionen Jahre alt ist. Ich meine, diese Zivilisation, die wir haben, kommt zum Teil daher. Denken wir an Abraham zum Beispiel und der Stammvater der monotheistischen Religion kommt aus im Irak. Unsere Schrift stammt aus dem Irak mit Hammurabi dann später und. Und dann denke ich, was diese Stadt in den letzten Jahren so erlebt hat und immer wieder steht sie auf, immer wieder keimt Hoffnung auf. Das ist das, was mich fasziniert an Bagdad und warum ich die Stadt auch so liebe.
Wie sieht das Stadtbild heute aus? Saddam Hussein-Statuen gibt es keine mehr, vermutlich. Was beherrscht das Stadtbild stattdessen?
Na, es ist sehr widersprüchlich und sehr konfrontativ. Also zum einen sieht man die Viertel noch, die sehr durch den Terror seit 2003, als die Amerikaner einmarschiert sind, gelitten hat, die noch nicht wieder aufgebaut sind. Teilweise aber sind Viertel schon wieder total renoviert, restauriert, neue Gebäude entstanden, auch Hochhäuser entstanden, Einkaufsmalls entstanden. Also zum Beispiel im Stadtteil Mansur, wo ich wohne, das ist das Westufer des Tigris. Da ist ein total faszinierender Bezirk entstanden mit vielen Boutiquen, Geschäften und der ist sozusagen ganz neu irgendwie konzipiert worden. Und dann, wie gesagt, gibt es alte Stadtviertel, wo noch nicht viel passiert ist, die noch so vor sich hin dümpeln, wo die Infrastruktur noch im Argen liegt. Also Bagdad im Moment ist sehr, sehr widersprüchlich.
Frau Svensson, warum sind Sie vor 15 Jahren in den Irak gegangen, beziehungsweise anfangs, glaube ich, nach Katar, nach Kuwait zur Berichterstattung?
Ja, wir erinnern uns an 9/11, ne? 2 Jahre vorher, als die Anschläge in New York und Washington waren. Hm. Da war den deutschen Medien eigentlich ziemlich schnell klar, dass sie ihre Präsenz im Nahen Osten, also in der islamischen Welt, verstärken müssen. Und da ich schon immer Reisereporterin war in der Region, hat mich die Frankfurter Allgemeine dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, nach Kairo zu ziehen, damals noch 2001. Und dann habe ich gesagt, ja. Hm. Und dann bin ich erst nach Kairo gezogen und dann, als der Irakkrieg dann mehr und mehr hochkam, war Irak eines meiner Berichtsländer, ne? So wie die Golfstaaten, Ägypten, Jordanien, eben die ganze Nahostregion. Und dann bin ich 2003, hat die Frankfurter Allgemeine mich nach Katar geschickt, da war das Central Command der Amerikaner, also der Kriegsallianz damals. Und dann war ich in Katar und habe also sozusagen auf diesen Krieg oder auf den Einmarsch gewartet, wie viele andere Journalisten auch. Und dann, als Bagdad fiel am 9. April, werde ich nie vergessen, 9. April 2003, bin ich dann in den Irak.
Offizieller Kriegsgrund der Amerikaner 2003 war ja, hieß Saddam Hussein habe Massenvernichtungswaffen. Es haben viele bezweifelt, legendär oder uns allen noch in Erinnerung, der damalige Außenminister Joschka Fischer, der not convinced war von diesem Motiv. Deutschland hat sich dann auch nicht beteiligt. Wie haben die Iraker diese Begründung damals für den Krieg aufgenommen? Haben die das geglaubt oder wie wurde das beurteilt?
Naja, das war ein bisschen zwiespältig. Also zum einen haben die Iraker ganz, ganz wenig überhaupt mitgekriegt, was außerhalb Iraks diskutiert wurde. Es herrschte damals das Embargo, was seit dem Kuwait-Krieg 91 über den Irak verhängt wurde. Das heißt, es war auch Nachrichtensperre und so weiter. Also sie haben nicht so viel von den Diskussionen mitbekommen. Allerdings, was ich dann erlebt habe, meine erste Station im Irak war Basra. Ich kam also dann von Kuwait aus an die irakische Grenze und ging dann nach Basra. Und da haben die Leute uns den Vorwurf gemacht, also uns deutschen Journalisten, dass wir nicht an dieser Kriegsallianz beteiligt waren, die Saddam Hussein stürzte. Und wieso, macht ihr mit Saddam Hussein zusammen? Oder haben die mich gefragt oder uns gefragt? Und da wurden wir beschuldigt, dass wir da nicht mitgemacht haben. Ein halbes Jahr später sah das schon ganz anders aus. Da haben sie gesagt, ihr wart klug, dass ihr da nicht mitgemacht habt.
Wie hat Ihre Arbeit zu dieser Zeit ausgesehen, Ihre praktische Arbeit als Berichterstatterin?
Naja, Irak war ja dann in aller Munde, also auch in Deutschland ab 2003. Na, man wollte sehen, wie die Amerikaner da zurechtkommen und wollte sich dann auch sozusagen rechtfertigen, dass Deutschland nicht mitgemacht hat. Also es war dann einfach fast nur noch Irak aus der Region. Und da habe ich dann gedacht, wenn ich sowieso nur im Irak bin, dann kann ich mir gleich eine Wohnung in Bagdad nehmen. Und so kam das, dass ich dann mich in Bagdad angesiedelt habe.
Ja, aber also jetzt trotzdem mir keine, sagen wir, Arbeitsumgebung wie jetzt ein landläufiger Beruf aussieht. Also sie sind umgeben von Krieg, von Anschlägen, Entführungen. Es gab mal Warnungen von Geheimdiensten, dass sie entführt werden sollten. Sie haben, glaube ich, dann den Irak eine kurze Zeit verlassen, sind dann wieder zurückgekehrt. Aber wie geht man da mit all dem emotional um?
Naja, das war interessant, die Entwicklung. Also es gab relativ schnell Anschläge auf die Amerikaner, auf die Besatzer sozusagen. Also schon im August 2003 gab es den ersten Anschlag in Najaf und danach, kurz danach, in Bagdad auf das Hauptquartier der UNO. Ja, die UNO war damals verhasst, weil sie dieses Öl für Lebensmittelprogramm so schlecht verwaltet hat, weil da sehr viel Korruption im Spiel war. Und der erste große Anschlag war also gegen die UNO schon 2003. Und dann nahm das immer mehr zu. Und ich kann mich noch erinnern damals, es ist manchmal schwierig, sich 15 Jahre zurück zu erinnern, weil da so viel passiert ist. Also ich sage immer, x Erdbeben, viele Tsunamis, alles haben wir im Irak abbekommen. Also jetzt bildlich gesehen. Aber an das kann ich mich noch erinnern, dass unser erster deutscher Botschafter, den wir hatten im Irak, uns Deutschen gleich empfohlen hat, wir sollen uns als Deutsche auszeichnen. Also weil wir nicht an dieser Kriegsallianz beteiligt waren, sozusagen, dass wir dann verschont bleiben von irgendwelchen Terrorattacken oder auch Kidnappings, also Geiselnahmen. Und manche von uns haben sich dann eine deutsche Fahne sogar an die Jacke genäht oder haben vorne am Auto, an der Windschutzscheibe eine deutsche Fahne gehabt und also Almania und so. Also okay. Und dann drehte sich das aber, das muss ich jetzt mal ganz explizit sagen, weil das so wenig bekannt ist in der Öffentlichkeit, hier zumindest im Lande. 2004 im April wurden dann diese Folterfotos von Abu Ghraib aus dem Gefängnis veröffentlicht. Und das war wie eine Bombe im übertragenen Sinne, die in die Herzen der Iraker eingeschlagen ist. Und dann ab diesen Fotos, die gab es dann überall in Bagdad, auf allen Märkten, Märkten, auf Gemüsemärkten konnte man diese Fotos kaufen. Bildhauer haben Figuren danach gemacht oder modelliert. Und dann hieß es auch für uns was. Das ist die Demokratie, die ihr uns bringen wollt. Das sind die Menschenrechte, die ihr so hochhaltet. Und daraufhin saßen wir alle aus dem Westen in einem Boot. Und dann gab es die ersten Entführungen französischer Kollegen. Und dann gab es die Entführung der deutschen Archäologin Susanne Osthoff und der beiden Ingenieure aus Leipzig. Und dann waren wir auch nicht mehr sicher.
Wie verarbeitet man das? Also das stelle ich mir jetzt auch belastend vor. Haben Sie da Leute oder haben Sie ein Netzwerk? Haben Sie Freunde, mit denen man dann sowas verarbeitet, bespricht?
Naja, also die Kollegen vom Fernsehen, die sind alle, haben fluchtartig das Weite gesucht. Also die haben Bagdad verlassen und das war für mich sehr bitter, weil wir haben damals so ein deutsches Haus gehabt. Also wir haben ein Haus gemietet, wo deutsche Journalisten einquartiert waren. Ich hatte da auch ein Zimmer gemietet und die deutsche Presseagentur war da, Sat.1, RTL. Und das war total schön, weil man konnte sich austauschen, man konnte Sachen zusammen machen und dann waren die plötzlich alle weg. Also da war ein richtiger, ich sag jetzt mal Exodus der deutschen Journalisten aus dem Irak, als die Entführungen losgingen. Und danach war ich teilweise allein.
Frau Svensson, Sie haben gerade schon berichtet über diese Anfangszeit, haben wir schon gesprochen, und Sie haben schon aus der Bürgerkriegszeit danach berichtet. Also Irak hat sich nach dem Sturz Saddams nicht gerade zum Positiven entwickelt. Religiöser Fundamentalismus bis hin zum Bürgerkrieg, Terror von Al-Qaida, später von IS. Sie haben auch schon gesagt, Sie standen da auf einmal quasi alleine. Warum sind Sie geblieben?
Das war, haben mich viele gefragt und wie lange ich noch bleibe und so. Und es wurde dann immer schwieriger, wie ich schon sagte, in den Bürgerkriegszeiten 2006, 7, 8, wo ich also wirklich täglich damit rechnen musste, dass ich entweder erschossen werde oder gekidnappt werde. Und mich da auch der Botschafter ab und an angerufen hat und gesagt hat, es gibt jetzt verlässliche Sicherheitshinweise, dass eine deutsche Journalistin in Bagdad gekidnappt werden soll. Und da ich die Einzige war, war das also gegen mich ganz eindeutig gerichtet. Und ich habe dann so ein Schlüsselerlebnis gehabt. Es gibt immer noch in Bagdad einen Club, der heißt Shooting Club. Ja, bezeichnenderweise. Ja, also wirklich, die Iraker haben ja auch manchmal so eine Ironie drauf, die wirklich erfrischend ist. Also in dem Shooting Club, da gab es immer, der war sehr geschützt, er war sehr stark kontrolliert und da gab es immer auch zu den schlimmsten Zeiten entweder Konzerte oder man konnte sich da aufhalten und Leute treffen. Und dann kam, ich saß da mit einem Freund von mir, der Professor an einer der Universitäten in Bagdad ist oder war. Und dann kamen junge Frauen auf mich zu, umarmten mich und sagen, oh, ist das schön, dass Sie noch da sind. Bitte gehen Sie nicht auch noch. Und dann habe ich auch, meine Freunde haben immer wieder gesagt, bitte bleib, es muss doch einer berichten, wie es uns geht. Weil wenn du auch noch gehst, dann haben wir nur noch in Deutschland oder auch in den westlichen Ländern nur noch Secondhand, also zweite Hand Nachrichten, die dann von amerikanischen Quellen kommen. Also geh nicht auch noch, wir passen auf dich auf, wir beschützen dich. Und wir haben dann auch so eine Taktik entwickelt, das ist abenteuerlich, wenn ich das jetzt erzähle. Also wenn ich dann rausgefahren bin aus dem, ich habe dann damals in einem Hotel gewohnt, was doppelt gesichert ist mit auf Spiegel fahren und was weiß ich alles, also x Kontrollen, bevor man da reingeht. Und wenn ich da rausgefahren bin, dann habe ich mich immer hinten abgeduckt, sodass mich keiner sehen konnte, war sowieso total verschleiert. Und wir haben dann so ein, ja, ich bin nie zur gleichen Zeit rausgegangen. Also wenn man so eine Routine etabliert hat, dann war das natürlich für die potenziellen Kidnapper einfach auf einen aufzulauern. Und dann, also das haben wir dann tunlichst vermieden. Und was ich interessant fand, die amerikanische Botschaft hat uns wenigen verbliebenen westlichen Journalisten damals so ein Survival Training angeboten, also ein Überlebenstraining. Und ich dachte, ich gehe da mal hin, ich höre mir das mal an. Und dann habe ich das mir auch wirklich angehört und die haben dann so einen Flyer verteilt, also so eine Zettel, was man machen soll, wenn man gekidnappt werde. Und da habe ich gedacht, oh je, also wenn man das dann nicht parat hat, was macht man dann? Aber eine Sache hat der Trainer wirklich gut gemacht, finde ich, was auch nachvollziehbar war. Er hat gesagt, entweder ihr habt also tiptop Bewachung, also Panzerwagen und Bodyguards mindestens 8, die also bewaffnet sind. Oder aber ihr taucht völlig ein in die irakische Gesellschaft, fahrt mit dem verbeulten Auto durch die Gegend und gebt euch als Iraker aus. Und so habe ich das auch gemacht, weil wenn ich dann mit Bodyguards aufgetreten wäre, dann hätte man mit mir ja überhaupt nicht geredet als Journalisten. Also da konnte man auch seine Arbeit nicht tun. Also insofern habe ich mich dann wirklich eingelassen in die irakische Gesellschaft, bin dann eingetaucht und ich glaube, das war mein Überlebenstraining. Mhm.
Zu dieser Zeit, haben Sie gerade gesagt, auch nur verkleidet, verschleiert auf die Straße. Das hat sich dann 2009 geändert. Da war das dann nicht mehr nötig. Was hat sich da geändert?
Ja, das war interessant. Ich bin also immer, wenn ich nach Bagdad geflogen bin, ich habe dann meistens, als es so angespannt war, so war ich so 6 Wochen in Bagdad und dann 4 Wochen draußen. Also ich habe dann immer so einen Mix gemacht. Das kam auch drauf an, auf die Bedrohung. Also wenn die Bedrohungslage zunahm, bin ich dann auch früher wieder rausgeflogen. Jedenfalls immer, wenn ich dann nach Bagdad zurückkam, hatte ich in der Computertasche meine Abaya, das ist also dieser schwarze Mantel, und den schwarzen Schleier und bin dann auf der Toilette verschwunden und habe mich verkleidet. Und das hat so toll geklappt, dass mein Assistent in Bagdad, der mich dann immer vom Flughafen abgeholt hat, mich manchmal gar nicht wiedererkannte. Und da habe ich gedacht, wow, tipptopp, das klappt. So, jedenfalls, ich kam dann 2009 zurück, auch nach Bagdad, nach dem Weihnachtsurlaub zu Hause in Deutschland. Und dann verschwand ich dann wieder auf der Toilette und die Toilettenfrau hat dann gesehen, dass ich also meine Abaya da ausgepackt hat und hat gesagt, Mafisch Abaya, Khalas, also Schluss jetzt, es gibt keine Abaya mehr und ich bräuchte mich also nicht mehr verkleiden. Und da habe ich gedacht, hey, wenn die Toilettenfrau das sagt, dann wird da was dran sein. Und seitdem trage ich keine Abaya mehr und keinen Hijab mehr und es ist jetzt vorbei.
Wie ist das heute? Ich habe jetzt keine Vorstellung. Also können Sie jetzt heute sagen, zum Beispiel, ja, also ich habe frei heute, jetzt gehe ich erstmal in Bagdad mir was Hübsches zum Anziehen kaufen, stöber im Buchladen, gehe ins Kino oder essen mit Freunden und treffe mich auf eine Flasche Wein und zwar in der Öffentlichkeit. Was davon geht, was nicht?
Also Flasche Wein in der Öffentlichkeit geht nicht. Okay. Alles andere, was Sie gesagt haben, geht. Aber ich muss dazu sagen, Bagdad hat sich mittlerweile zur Partystadt entwickelt. Das würden Sie mir gar nicht glauben. Nee. Ja, es gibt Nachtclubs, es gibt Alkoholläden ohne Ende. Es gibt bestimmte Straßen, da ist ein Alkoholladen nach dem anderen. Was ich vorher schon erwähnt habe, am Tigrisufer, wo es diesen leckeren Maskuf gibt, da gibt es auch Alkohol. Aber dass man das draußen in der Öffentlichkeit trinkt, so weit ist man doch noch nicht. Aber wie gesagt, das entwickelt sich gerade und es gibt viele, die nach Bagdad kommen, sich amüsieren wollen. In dem Hotel, wo ich früher gewohnt habe, was ich schon beschrieben habe, was besonders gesichert ist, da gibt es zum Beispiel 3 Nachtclubs, ein Casino und ja, Bagdad ist Partytown.
Welche Rolle spielt Kultur? Sie haben auch eine Sammlung herausgegeben von Lyriken, Kurzprosa von Irakerinnen mit den Augen von Inanna, heißt es. Sie schreiben auch, Lyrik hätte im Irak einen ganz großen Stellenwert.
Ja, zum einen, Irak ist ein großes Lyrikland schon immer gewesen. Die großen Lyriker aus dem Orient kommen eigentlich alle aus dem Irak. Ein ganz bekannter ist Mutanabbi, nach dem auch eine Straße in Bagdad benannt ist. Aber auch, ich muss dazu sagen, ich habe mich mal damit beschäftigt, warum die Iraker so viel Lyrik schreiben. Mhm. Und zwar Männer wie Frauen. Mhm. Ich denke einfach, dass das Therapie für sie ist. Ja, um mit diesen Traumata zurechtzukommen, um sie auch irgendwie zu verarbeiten, greifen sie zum Stift und schreiben einfach ein Gedicht auf, ein Gedanke, der ihnen kommt und bringen den auf Papier. Und das ist im Moment ganz in im Irak. Und ich werde auch immer beschenkt mit Büchern, mit Lyrikbüchern, die die Iraker rausgeben, die sie für sich drucken lassen und die sie auch dann weiter verschenken, um einfach ihre Gedanken mitzuteilen. Und ich habe damals gedacht, das war so 2010, 11, als die Amerikaner abgezogen sind aus dem Irak, die Truppen abgezogen sind. Und da habe ich viele Frauen kennengelernt, die schreiben, die Lyrik schreiben und die aber keine Stimme haben. Mhm. Damals war das so, dass die Männer noch alles dominierten und auch die Literatur dominierten und die Frauen eher so, naja, so Mitläufer waren, mal so eingeladen werden, aber die dann so demütig sich bedanken mussten. Und da habe ich gedacht, ich möchte den Frauen gerne mal eine Stimme geben. Und dadurch ist Inanna entstanden. Inanna war übrigens die größte sumerische Göttin Iraks in Uruk, was die erste Megacity der Welt war, also eine antike Figur. Und Inanna war die Göttin des Krieges, aber auch der Liebe, also ganz widersprüchlich. Und die Texte sind auch so vielfältig und deshalb haben wir das Buch mit den Augen von Inanna genannt. Und mittlerweile haben meine Autorinnen aus dem Buch auch wirklich schon eine Stimme bekommen in Deutschland. Wir waren auf Lesetour in Deutschland, aber auch in Frankreich. Das Buch ist mittlerweile auch auf Französisch übersetzt. Also die Inanna-Stimmen aus dem Irak sind bekannt geworden.
Eine Frau, das hat mich auch erstaunt, weil Sie vorgesagt haben, Bagdad ist jetzt also die Partystadt. Ein anderer Fakt zu Bagdad hat mich sehr erstaunt. Eine Frau ist dort Bürgermeisterin, Zekra Alouche.
Ja, ist doch toll, ne?
Ja, also war ich wirklich baff.
die erste und bislang, nein, halt, es gibt jetzt eine Bürgermeisterin in Tunis auch, seit neuestem. Aber Tigra Aluash war lange die einzige Bürgermeisterin, also die einzige Chefin, die eine Hauptstadt in der arabischen Welt regiert. Und sie hat zu mir gesagt, ich war, glaube ich, eine der ersten westlichen Journalistinnen, die überhaupt ein Interview mit ihr bekommen haben. Es ist nach wie vor sehr selten. Sie mag nicht gerne mit den Medien reden. Aber das Buch Inanna hat mir die Tür geöffnet. Ich habe ihr das geschenkt, ja, und habe auch gefragt, ob sie die Schirmherrin der zweiten Ausgabe werden möchte. Und somit habe ich mit ihr reden können. Und da hat sie gesagt, sie können sicher sein, ich bin zwar jetzt die Erste, aber ich werde nicht die Einzige sein.
Frau Svensson, Sushi ist in dem Irak, entnehme ich Ihrem Buch über Ihre Zeit im Irak, und zwar Sushi-Ehen. Das müssen Sie erklären.
Ja, ein Sunnit heiratet einen Schiitin oder umgekehrt. Das Sushi, nennen wir Sushi. Sunni mit Shia, so ungefähr. Und das ist jetzt eine Bewegung der jungen Leute sogar. Sie wollen absolut verhindern, dass wieder diese Konfrontation Sunniten-Schiiten, die wir vor 10 Jahren hatten, wieder hochkommt. Sie lassen sich nicht mehr auseinander dividieren. Und deshalb gibt es jetzt wirklich, gerade in Bagdad, aber auch sonst im Irak, so eine Bewegung, dass junge Sunniten-Schiitinnen heiraten oder junge Schiiten-Sunnitinnen. Das nennen wir dann Sushi-Ehen.
Ein gutes Zeichen.
Ja, absolut. Ja. Und überhaupt, die jungen Leute, die Jugend im Irak sind die Hoffnung. Es ist auch im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, mit Blick auf die anderen Länder in der Region, ist der Irak das spannendste Land im Moment, was die Entwicklung, die Veränderung und auch die Perspektive, die Zukunftsperspektive anbelangt. Wenn ich jetzt Ägypten sehe oder auch Syrien, wo die Schritte eher rückwärts gewandt sind, ist der Irak im Moment dabei, einen großen Schritt nach vorne zu tun.
Ich habe in der Vorbereitung ein Interview mit Ihnen gehört, 2015 mit dem Schweizer Radio. Das war die Zeit, damals war der Kampf gegen den IS in vollem Gange. Da klangen Sie sehr pessimistisch.
Ja.
Das klingt jetzt deutlich anders.
Ja, weil die Entwicklung, also wie gesagt, im Irak ist es enorm, also wie schnell sich Dinge auch entwickeln. Und damals, 2015, da war das düstere Kapitel des Kalifats. Ne? Die sind ja 2014 in den Irak eingefallen und haben dann ganze Landstriche, beziehungsweise eigentlich de facto den ganzen Nordirak außer den Kurdengebieten besetzt, das Kalifat ausgerufen, und man hat schon sehr drunter gelitten. Und wir saßen in Bagdad und haben gedacht, oh je, ob die jetzt kommen, obwohl ich da optimistisch war, dass sie Bagdad auf keinen Fall einnehmen. Aber sie haben immerhin Mosul, die damals zweitgrößte Stadt Iraks, eingenommen, über Nacht eigentlich. Es gab 4 Tage Kämpfe, mehr nicht. Also die Aussicht war da sehr düster.
Der IS offiziell zumindest besiegt. Mal schauen, ob es dabei bleibt oder ob er sich nochmal zurückmeldet. Ich würde gerne noch auf die Proteste im Süden im Moment zu sprechen kommen. Aus Basra erreichen uns Nachrichten. Jugend, die Sie gesagt haben, das sind die Hoffnungsträger des Landes, die da protestieren gegen verschmutztes Wasser, mangelnde Elektrizität, gegen Korruption. Was bedeuten diese Proteste?
Ganz schnell vielleicht noch kurz zum IS. Also wir haben festgestellt, wenn man so die Entwicklung Iraks anguckt, ich meine, der IS ist ein irakisches Gewächs. Die waren vorher Al-Qaida, viele sagen auch Al-Qaida Plus, und haben sich da alle unten in amerikanischer Gefangenschaft, übrigens bei Basra, getroffen. Die saßen da im Knast sozusagen, der Amerikaner, und haben da ihr Kalifat geschmiedet. Und es war immer so, wenn im Irak ein Vakuum, ein politisches oder auch sicherheitsmäßiges Vakuum entstand, dann ist dieses Vakuum durch extreme terroristische Kräfte gefüllt worden. Das heißt, diese Gefahr ist noch nicht gebannt. Und man sieht jetzt, im Norden gibt es wieder fast täglich Anschläge des IS, ja, im Nordirak. Und zwar um Kirkuk rum, in der Provinz Kirkuk, aber auch Diyala bei Bakuba zum Beispiel im Nordosten von Bagdad. Also die Gefahr ist noch nicht gebannt. Und wenn es weiter nicht vorwärts geht, dann sehe ich schon die Gefahr, dass der Terror wieder zurückkommt. Aber jetzt zu Ihrer Frage, Basra. Basra ist insofern spannend, weil im Moment der Aufstand der Jugend, wie ich ihn nenne, gegen die politische Elite tobt. Und zwar bemerkenswert ist daran, dass Basra ist zumeist schiitisch, wie der gesamte Süden Iraks, meistens von Schiiten bewohnt wird. Das heißt,
Da gehen jetzt Schiiten sozusagen, wenn man das jetzt mal auf einen Nenner bringen möchte, gegen ihre schiitische Regierung oder gegen ihre schiitischen Politiker auf die Straße. Also der Religionskonflikt, wie wir ihn noch vor 10 Jahren hatten, Sunniten gegen Schiiten, ist vom Tisch. Also okay. Im Moment jedenfalls vom Tisch. Es gehen jetzt zumeist schiitische Jugendliche gegen ihre eigenen Leute sozusagen auf die Straße.
Das heißt also, der Konflikt wird sozusagen auf eine inhaltliche Ebene verlagert.
Genau.
Es geht tatsächlich um Inhalte. Was ist da das Wichtigste? Also ich hatte angesprochen, verschmutztes Wasser, mangelnde Elektrizität, Perspektivlosigkeit, Korruption. Was würden Sie sagen, ist der wichtigste Punkt, der sich im Irak ändern muss?
Also in Basra ist es massiv. Und wenn immer Sie in Basra unterwegs sind, können Sie das sofort sehen. Also die Stadt ist völlig vernachlässigt worden. Sie wurde schon von Saddam Hussein vernachlässigt, weil die Schiiten damals nach dem Kuwaitkrieg 1991 einen Aufstand gegen Saddam geprobt haben und der dann blutig niedergeschlagen wurde. Und danach hat er die Stadt völlig runterkommen lassen. Also ich bin 2003 nach Basra gekommen, wie ich eingangs schon sagte, und die Stadt war also eine Kloake. Die Leute wuschen sich im Shatl Arab, was der Zusammenfluss von Euphrat und Tigris ist. Es gab Cholera, es gab Epidemien. Also die Stadt war damals völlig runtergekommen und es ist seitdem kaum etwas passiert. Man muss sich mal vorstellen, innerhalb von 15 Jahren wurden gerade mal 2 Brücken gebaut über das Shatl Arab und ein Krankenhaus und sonst ist nichts passiert. Also auch die schiitischen Politiker, die seitdem am Ruder dort sind, die seitdem die Macht haben, haben nichts für die Stadt und die Leute getan. Und da ist jetzt großer Zorn und der entlädt sich jetzt gerade.
Mhm. Frau Svensson, nach 15 Jahren jetzt im Irak, Golfkrieg, Bürgerkrieg, Anschläge, IS-Terror, Kampf gegen den IS, Auseinandersetzung mit Kurden, hatten wir auch noch die Loslösungsbestrebungen der Kurden, Krieg im Nachbarland Syrien, Flüchtlinge, würden Sie jetzt sagen, wenn Sie all das anschauen, das Schlimmste liegt hinter dem Irak?
Ja, das haben wir aber schon mal gedacht, dass das Schlimmste hinter uns liegt. Als zum Beispiel die Amerikaner abgezogen sind und Al-Qaida besiegt war und dann kam der IS. Also ich wäre da sehr vorsichtig, weil ich schon die größten Dinge erlebt habe im Irak. Man kann das nicht vorhersagen, aber im Moment sieht es ganz gut aus. Wir haben seit Januar keinen Anschlag mehr in Bagdad. Wir können uns relativ sicher bewegen. Bagdad ist im Moment eine sichere Stadt und das alleine verdient schon erwähnt zu werden.
Was macht Ihnen Hoffnung?
Hoffnung, habe ich ja schon gesagt, machen mir die jungen Leute, die wirklich im Moment auch pushen, die eine Veränderung haben wollen. Und vor allen Dingen, wir haben im Moment gerade ein sehr junges Parlament. Es sind ganz viele junge Leute ins Parlament gekommen, neue Leute, die hoffentlich auch eine neue Politik machen, ausgeglichener, weniger sektiererisch. Und da liegt schon meine Hoffnung.
Die Journalistin Birgit Svensson. Seit 15 Jahren lebt sie im Irak und berichtet von dort für deutschsprachige Medien. Und über die Zeit hat sie auch ein Buch geschrieben, Mörderische Freiheit, 15 Jahre zwischen Himmel und Hölle im Irak. Es erscheint im Herder Verlag, ist kurz vor der Auslieferung. Frau Svensson, Shukran, Jazilan, Dankeschön.
Ja, bitte, sage ich jetzt.
Danke, herzlich.